und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nah weit weg. Ich freue mich, dass du wieder oder auch zum ersten Mal in meinen Podcast hörst. Ich erzähle hier von meinen Reisen, Mikroabenteuern und Themen rund ums Draußensein. Mein Name ist Melanie und im Kopf bin ich Weltenbummlerin. Im Oktober habe ich diesem Namen fast alle Ehre gemacht. Ich würde sagen, dass ich nicht den ganzen Oktober unterwegs war, aber immerhin der halbe Oktober war es. Meine Wege führten mich unter anderem in ein Land, mit dem ich noch ein Softeis und eine Postkarte offen hatte. Aufmerksame Hörer wissen schon, wohin die Reise geht. Also hol dir eine Tasse Tee oder Kaffee, mach's dir bequem oder was auch immer du nebenbei tust. Ich nehme dich heute noch einmal mit auf eine Reise nach Dänemark. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich dir von meiner Reise entlang der Westküste zum Grenen erzählt. Das war, glaube ich, vor 2 oder 3 Folgen, falls du nochmal nachhören möchtest. In dieser Folge nehme ich dich inklusive Zwischenstopp auf Fehmarn mit an die Ostküste. Ich erzähle dir, wie ich den Wind grandios unterschätzt und den Akku meines Fahrers und meine eigene Leistung grandios überschätzt habe. Von einer Fährfahrt in den Sonnenaufgang, von Leuchtturm, Brücken, meinem Lieblingsspot auf der Reise. Und ich kläre die Frage, ob ich diesmal in Dänemark mein Softeis bekommen habe. Begleite mich also gerne auf eine weitere Reise durchs Land des Lichts. Die Reise begann mit Tag 1 und dieser erste Tag beginnt noch einmal mit dem ganz normalen Wahnsinn. Ich habe zwar eigentlich schon Urlaub, leite trotzdem noch schnell eine dienstliche Mail weiter, packe mein Auto, kaufe noch schnell die nötigsten Dinge ein und freue mich dann wie ein kleines Kind, als ich endlich auf der Autobahn bin. Der Antrieb an diesem Tag sind Käsebrötchen und Energydrinks. Jeder Ernährungsberater würde jetzt vermutlich erstmal die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Mir hat es geholfen, ans Ziel zu kommen. Mein erstes Ziel war Burg auf Fehmarn. Genau genommen war es die Breite Straße 19 in Burg. Dort befindet sich nämlich der meiner Meinung nach beste Fischhändler. Grells Fehmarn Fischbrötchen. Keine Werbung, nicht gesponsert, aus eigener Überzeugung. Spätes Nachmittag und Reserven für später. Zum Abendessen. Ich habe mich reichlich eingedeckt. In Gollendorf werde ich an einem Kitespot auch mit einem Stellplatz fündig. Wieder ist es zu früh, um nichts mehr zu tun, aber zu spät, um noch was Großes zu machen. Und irgendwann habe ich auf YouTube mal ein Video gesehen. Es waren irgendwie so 2 junge Männer, 2 Typen. Ich erinnere mich da nicht mehr ganz genau dran. Die sind auf jeden Fall mit 2 alten Mopeds losgefahren, nur mit analogen Karten und wollten nach Fehmarn. Schlafen da, wo man einen Platz findet, hoffen, dass man keine Panne hat. Sie hatten Pannen. Und am Ende standen sie auf einem Rast- oder Parkplatz unter der Fehmarnsundbrücke. Ich erinnere mich daran noch ziemlich genau und dachte mir, an diesem Spot würde ich auch gerne mal stehen. Also sattelte ich um. Ich schwang mich auf meinen technisch gut ausgerüsteten Drahtesel, an dem Ding ist mehr Elektronik als in meinem Auto, und radelte los. Der Weg führte mich auf den Deich, vorbei an grasenden Schafen, die mindestens genauso achtungsvoll sind wie die niederländischen Deichschafe, vorbei an Lenkenhafen. Ich passierte den Leuchtturm Struckampuck und hatte mein Ziel direkt vor Augen. Ich habe mich noch einen Moment ins Gras gesetzt, genoss die Sonne, den Wind und freute mich noch viel, viel mehr, dass ich hier war. Am Ziel habe ich einen Bikepacker getroffen. Ich habe ihn leider nicht gefragt, wie lange er schon unterwegs war, aber seine Tour klang lang und spannend. Schweden, Norwegen, Dänemark, jetzt Fehmarn umrunden und dann weiter nach Amsterdam. Der Deich war an diesem Abend ein eigener Kosmos. Auf der einen Seite das Meer, das sich mit gleichmäßigen Rauschen bemerkbar machte, als wollte es mir versichern, dass es das schon immer so gemacht hat. Auf der anderen Seite das Schilf, das ebenfalls rauschte. Allerdings mit diesem selbstbewussten Unterton eines Orchesters, das dann immer lauter spielt, wenn der Nachbar zu glänzen beginnt. Zwischen diesen beiden Klangwelten, die doch gleich, aber unterschiedlich sind, radelte ich in Richtung der Fehmarnsundbrücke, über die ich vor wenigen Stunden noch mit dem Auto gefahren bin. Die Deichschafe beäugen mich mit jener Mischung aus Skepsis und mittlerer Ignoranz, die offenbar zu jeder Grundausbildung eines Deichschafes gehört. Sie verharren in stoischer Ruhe, als wollten sie sagen, fahr du nur, Mensch. Die eigentlichen Wächter hier sind wir. Der Wind war gerade stark genug, um mich daran zu erinnern, dass ich an der Küste bin, ohne dabei gleich die Gestalt einer Naturgewalt anzunehmen. Als sich die Sonne senkte, spannte sie einen goldenen Faden über die Brücke. Ein stilles Versprechen, dass der erste Tag am Meer genau die richtige Melodie für die kommenden Tage anstimmte. Es ist übrigens ein offenes Geheimnis, dass Wasser, Wind und Schilf in einem ewigen Wettstreit darum liegen, wer das überzeugendste Rauschen zustande bringt. Der Sieger ist am Ende immer das Schaf, weil das schweigt und genießt nämlich nur. Am zweiten Tag erinnere ich mich an die Dinge, die ich auf Fehmarn vor 2 Jahren noch nicht gesehen habe. Da hatte ich Zwergnase im Gepäck. Er ist für meine Begeisterung für Leucht- und Aussichtstürme nicht ganz in meinem Ausmaß zu begeistern. Und mit Jimi Hendrix konnte er noch nicht so viel anfangen. Also ziehe ich einfach mal los. Von Gollendorf zum Leuchtturm Flügge. Der hatte noch geschlossen, als ich vorfuhr. Und apropos geschlossen, ich habe wieder unglaublich schlau gepackt. Ich habe nämlich unterwegs mein Auto noch gewechselt und habe meinen Fahrradschlüssel genau dort liegen lassen, wo mir nämlich gar nichts brachte. In meinem Auto. Und so hatte ich eigentlich nur ein nutzloses Schloss dabei. Gucken gehen wäre also eh nicht drin gewesen. Aber Spoiler, das habe ich später nachgeholt. So ging es vom Leuchtturm Flügge erstmal weiter zum Jimi Hendrix Gedenkstein. Von dort zum Ostseestöpsel und zur Aussichtsplattform Westmarklersdorfer Hook. Bis dahin war ich war mit dem Fahrrad unterwegs, vielleicht eine reichliche Stunde on Tour. Die Motivation war noch entsprechend hoch und für einen Moment flammte tatsächlich der Gedanke an die Inselumrundung auf. Ein bisschen inspiriert vom Bikepacker am Tag zuvor. Zurückfahren wollte ich noch nicht, dafür war der Tag noch viel zu jung. Also fuhr ich erstmal weiter. Am Steinlabyrinth an unserem Campingplatz, wo Zwergnase und ich vor 2 Jahren waren, blitzt eine Erinnerung auf. Ein Zelt im Wind, abendliches Spazieren durch die steinernen Irrwege, Muscheln sammeln, Sonnenuntergänge beobachten, Steintürmchen bauen und Bernsteine suchen. Auf dem Weg zum Niobe-Denkmal blitzt dann zum ersten Mal was anderes in mir auf. Erkenntnis. Wind. Des einen Freund, des anderen Feind. Die Kitesurfer feierten ihn. Für mich war der gleiche Wind ein erbarmungsloser Gegner. Vor allem an der Nordküste der Insel. Vom Niobe-Denkmal ist es nur ein Katzensprung nach Puttgarden. Ich kämpfte mich mit knapp 13 Kilometer pro Stunde vorwärts, der Akku meines Fahrrads irgendwie so immer im Blick und präventiv habe ich dann die elektrische Unterstützung schon mal reduziert, was zwar für den Rückweg hilfreich, aber in dem Moment überhaupt nicht produktiv war. Die Inselumrundung schob ich dann erstmal beiseite. Fischbrötchen am neuen Skandinavien-Kai sind mein neues Ziel. Denn selbstverständlich hatte ich nur meine Wasserflasche aufgefüllt und keinen Gedanken an was Essbares verschwendet. Das stete Fauchen des Windes wird tatsächlich zu meinem Endgegner, der beschlossen hat, dass Ankommen für mich heute eine echte Herausforderung wird. In Puttgarden sitze ich dann auf der Kaimauer, bin genauso bockig wie der Wind und will weder vorwärts noch rückwärts. Ich frage mich, warum die Reichweite meines Akkus Ostseewindwiderstand nicht mitgerechnet hat. Klassischer Fall von Wind hart unterschätzt, Akku und eigene Leistung maßlos überschätzt. Trotz aller Flüche, Selbstgespräche, Verhandlungen mit den Windgöttern kam ich am Ende des Tages doch wieder in Gollendorf an. Während der Wind noch lacht, bin ich einfach still. In meinem Tagebuch habe ich über den Wind folgende Fußnote vermerkt. Der Wind ist ein notorisch parteiischer Geselle. Für Segler, Surfer und Kiter ist Wind stets der beste Kumpel, außer man sitzt im Büro statt im Wind, der anschiebt, zieht, trägt und im Notfall sogar mit Salzwasser spült. Für Radfahrer hingegen ist er der pedantische Onkel, der an jeder Kreuzung darauf besteht, dass man noch einmal beweist, wie ernst man es wirklich meint. Neutral verhält er sich nur gegenüber Picknickdecken. Und selbst da eigentlich nur, wenn er gerade mit Möwen oder Schilf oder Schafen beschäftigt ist. Aber sei es drum, lass uns noch einmal einen kleinen Blick auf die Spots meiner Tour werfen, die am Ende unterm Strich von der Distanz doch eine Inselumrundung war. Knapp 70 Kilometer bin ich gefahren, 76 Kilometer wäre die Inselumrundung gewesen. In Puttgarden habe ich mich allerdings entschieden, dann doch wieder denselben Weg zurückzufahren, in der vergeblichen Hoffnung auf ein bisschen Rückenwind. Die Spots waren der Leuchtturmflügge, der Jimi Hendrix Gedenkstein, der Ostseestöpsel, die Aussichtsplattform Westmarkersdorfer Hook, das Niobe-Denkmal, der neue Skandinavien-Kai in Puttgarden. Flügge? Dazu sage ich später nochmal was. Der Jimi Hendrix Gedenkstein. Das ist ein gräulich-roter Stein mit einer E-Gitarre drauf. Kurz hinterm Deich, beinahe ein bisschen unsichtbar. Glaubt man dem Audioguide, hat Jimi Hendrix hier auf dem Love and Peace Festival im September 1970 eines seiner letzten oder sogar das letzte Konzert vor seinem Tod gespielt. Das Festival war überschattet von zwielichtigen Organisatoren und schlechtem Wetter. Doch als Jimi Hendrix endlich die Bühne mit langer Verzögerung betreten konnte, so wird's erzählt, brach die Sonne durch den Wolken und die Menschen feierten. Über den Ostseestöpsel gibt es so einige witzige Geschichten. Aber was hat's denn da mit diesem Ding auf sich, das so schief im Meer steht? Oben ein zehneckiger Betonkranz auf einem runden Fuß, der im Meer verschwindet. Auf der Oberfläche ist ein schwarzer Fleck, der darauf schließen lässt, dass da vielleicht irgendwas fehlt. Und das ist richtig, denn eigentlich handelt es sich hier um die Reste eines Pegelmessers mit Leuchtfeuer, der kreuzende Schiffe davor bewahren sollte, auf Grund zu laufen. Das ist wohl einige Male geschehen, bevor das Leuchtfeuer 1935 installiert wurde. Neben Leuchten war es seine Aufgabe, Wasserstände bei Sturmfluten zu messen. Das tat er bis 1942 auch sehr zuverlässig. Aber im Packeis eines Winters neigte sich der Pegel allerdings. Nach dem Winter bekam der Ostseestöpsel dann seine heutige Schräglage, die auch heute nach wie vor Anziehungsort für viele Besucher der Insel ist. Und ich muss zugeben, irgendwann habe ich auch mal gehofft, dass man den wirklich ziehen kann. Naja, aber immerhin taugt er als Ankerpunkt für Geschichten. Das Niobe-Denkmal erinnert an das tragische Seeunglück des Segelschulschiffs Niobe der Reichsmarine. Am 26. Juli 1932 war die Niobe in Sichtweite der Küste unterwegs. Die Bullaugen des Schiffs waren geöffnet, um die warme Brise durch das Schiffsinnere ziehen zu lassen. Hauptsächlich junge und unerfahrene Offiziersanwärter waren an Bord. Die Tatsache, dass alle Bullaugen und Türen geöffnet waren, ist etwas, das der Crew wenig später zum Verhängnis wurde. Ein plötzlicher Wetterumschwung, eine sogenannte weiße Böe, überrascht die Crew. Aus der ruhigen Ostsee wurde eine Naturgewalt und brachte das Schiff zum Kentern. Von den 109 Besatzungsmitgliedern konnten nur 40 gerettet werden. 69 Menschen ertranken in den Fluten, trotz schnell nahender Hilfe. Das Denkmal besteht aus einem Gedenkstein, einem Segelmast und einer Bronzetafel mit Inschrift. Diese lautet: Es ist nicht nötig, dass ich lebe, wohl aber, dass ich meine Pflicht tue. Ja! Diese ist sehr kontrovers und steht auch im Zusammenhang mit der Machtergreifung Hitlers 9 Monate vor der Enthüllung des Denkmals. Trotz allem gilt sie als historisch bedeutsames Zeugnis dieser Zeit. Heute findet jährlich am Tag des Unglücks eine Gedenkfeier mit Kranzniederlegung statt, an der die Überlebenden und Retter teilnehmen und der Toten gedacht wird. Nach diesem Tag, als ich am Abend im Auto sitze und zuvor eine kalte Dusche genossen habe. Besser eine kalte Dusche als gar keine Dusche an diesem Tag. Der Wind und ich sind uns heute näher gekommen. Nicht zwingend freundschaftlich, dafür aber auf eine sehr, sehr, sehr ehrliche Art und Weise. Nach 2 Tagen im Dauerduell mit den Elementen, also dem Wind, gönnte mir die Ostsee einen Sonntag ohne Gegenwehr. Statt Windrauschen gab es das leise Rascheln von Einkaufstüten. Denn ja, auch am Sonntag haben einige Geschäfte in Burg geöffnet. Für mich war das ungefähr so überraschend wie ein schlafendes Schaf auf dem Deich. Also werden jetzt zum Sonntag erstmal Vorräte aufgefüllt. Nach der Pflicht folgt die Kür. Es ging an die Südspitze Fehmarns, an die Steilküste Staberhoek. Dort findet sich nämlich der gleichnamige Leuchtturm, der leider nicht für Besuchende geöffnet ist, aber dafür ist er bis heute in Betrieb. Für einen Leuchtturm ist es nicht ungewöhnlich, dass er zweifarbig ist. Das Besondere an diesem Turm ist allerdings, er ist nicht quer gestreift. Er wurde aus 2 unterschiedlichen Steinarten gebaut, dazu gleich mehr. Er ist also horizontal gestreift. Der Leuchtturm ist klein und gedrungen und wurde 1903 direkt an der Steilküste erbaut. Damit ist er der jüngste Leuchtturm der Insel. 1908 reiste der expressionistische Maler Ernst Ludwig Kirchner nach Fehmarn, quartierte sich beim Leuchtturmwärter ein und sein berühmtestes Gemälde vom Leuchtturm entstand eben dort. Ich näherte mich über einen Trampelpfad entlang des Feldes zu Fuß. Vom Radfahren hatte ich erstmal genug. Je nachdem, von welcher Seite man sich nähert, zeigt sich der Turm dem Betrachter in zwei Farben. Die gelben Backsteine auf der Westseite hielten den rauen Witterungsverhältnissen nicht stand und wurden deshalb durch rote Ziegelsteine ersetzt. Dieser Wechsel im Mauerwerk ist nicht nur auf der Insel, sondern weltweit einzigartig. So steht er also da, in seiner zweifarbigen Würde, die den Wind nicht bekämpft, sondern einfach stoisch ignoriert. Was den einen Tag nicht klappt, klappt dafür einen anderen, Leuchtturm Flügge. Er ist die Schönheit der Insel. 162 Stufen führen auf eine schmale Aussichtsplattform. Für mich fühlen sich die Stufen nach der Radtour am Vortag wie ein Ganzkörpertraining an. Bei gutem Wetter kann man nicht nur Fehmarn überblicken, sondern auch bis Dänemark schauen. Nach 2 Jahren Bauzeit wurde der ursprünglich gelbe Backsteinturm 1872 in Betrieb genommen. Er war 16 Meter hoch und das Leuchtfeuer befand sich auf 18 Meter Höhe. 44 Jahre lang leistete er wegweisende Arbeit, bevor er durch einen neuen Turm, den heutigen Leuchtturm Flügge, ersetzt wurde. Mit 37,5 Metern ist dieser etwa doppelt so hoch wie sein Vorgänger und nahm 1916 den Betrieb auf. Ein knappes Jahrhundert in der rauen, salzigen Ostseeluft hinterlassen Spuren. Zwischen 2009 und 2011 wurde der Turm aufwendig saniert. Und falls du noch einen ungewöhnlichen Ort für Hochzeiten suchst, im Leuchtturm Flügge kann man auch heiraten. Mehr als 12 Gäste, Standesbeamte und Fotografen eingeschlossen, dürfen aber aus Platzgründen nicht eingeladen werden. Das Ganze sollte auch nicht länger als 1,5 Stunden dauern. Und kann auch nur im Sommer stattfinden. Fehmarn lag mir also zu Füßen. Ich schaute darauf, wohin meine Reise mich führen würde. Unter mir glitzerten das Meer, der Wind machte wie ich Urlaub. Über Leuchttürme steht folgende Fußnote in meinem Buch. Sie sind die introvertierten Stars der Küste. Tagsüber posieren sie still und unauffällig, nachts schwenken sie dann mit voller Bühnenbeleuchtung. Ihre größte Freude besteht übrigens darin, Menschen Stufen zählen zu lassen und zu beobachten, wann das erste Keuchen einsetzt. Der weitere Abend verläuft dann relativ unspektakulär. Ich gehe zeitig schlafen, denn der Wecker klingelt am nächsten Morgen bereits vor dem Sonnenaufgang. Es ist übrigens der einzige Tag, an dem ich mir einen Wecker stellte. Sonst folgte ich mehr oder weniger meiner inneren Uhr, aber eher meinem inneren Kompass. Der führte mich am vierten Tag der Reise von Puttgarden nach Rødbyhavn. Um 6.20 Uhr stand ich in der Schlange, um auf eine Fähre der Reederei Scandlines zu fahren. Schlange ist relativ. Ich war das erstmal einzige Auto in dieser Spur und putzte meine Zähne, schlürfte mein Cappuccino, um mir die Wartezeit zu verkürzen. Kurz fand ich es spannend, während des Transfers ganz oben, ganz vorne stehen zu können. Der Einweiser wies mir dann wenig später auch eine Richtung zu. Diese führte tatsächlich aufwärts und auf einmal fand ich meine Idee gar nicht mehr so toll, ganz oben, ganz vorne zu stehen. Ein weiterer Einweiser auf der Fähre winkte zuversichtlich. Ich zweifelte arg an der Höhe meines Fahrzeuges. Das muss ich ehrlich sagen, mir ging da kurz Arsch auf Grundeis. Denn es kann nicht viel Luft gewesen sein, aber sie hat tatsächlich irgendwie gereicht und ich stand oben und in der ersten Reihe. Als ich den Hafen von Puttgarden verlasse, schwenkten meine Gedanken nochmal 2, 3 Jahre zurück. Da stand ich nämlich mit 2 Gnase auf der Kaimauer und beobachtete die Fähren aus der ganz anderen Perspektive. An diesem Tag war es andersrum. Ich bin dann kurz ein bisschen wehmütig, ihn auf dieser Reise nicht dabei zu haben, aber irgendwie war es auch meine Reise. Eine Reise, die ich für mich machen wollte, musste, für die Versöhnung mit mir selbst, Softeis, Postkarten und der Zeit. Die Fähre glitt ganz ruhig dahin und langsam färbte die aufgehende Sonne den Himmel rot und bringt die kleinen Villen zum Glitzern. Träge hebt sie sich, als hätte sie verschlafen und müsste sich nun beeilen, den Horizont hinaufzuklettern, um den Anschein von Pünktlichkeit zu wahren. Versteht sich. Die Sonne war ein feuriges Rund, das den Himmel nicht fragte, ob er gerade Lust auf Glut hatte. Er bekam sie einfach. Das Meer schob sich unterdessen schwerfällig zwischen Schwarz und Silber hin und her, als wüsste es ist selbst noch nicht ganz so recht, ob es Nacht oder schon Tag sein sollte. Ein kurzer Wimpernschlag zwischen jetzt und dann. Kurz bevor ich die Fähre verlasse, entdecke ich noch eine sonderbare Konstruktion. In diesem Moment bekommen meine Hirnwindungen die Informationen von Google Maps und dem, was ich sehe, nicht zusammen. Als ich dann auf Lolland direkt vor der riesigen Baustelle stehe, ist mir klar, ja, Millionenprojekt und Jahrhundertbaustelle Fehmarnbelt-Tunnel, die Verbindung zwischen Puttgarden und der dänischen Insel. Bis 2029 sollen hier 18 Kilometer Tunnel unter dem Meer gebaut werden. Das Vorgehen ist spektakulär. Ich recherchiere und finde eine Doku. Ich schaue die mir die mehrmals an, um wirklich zu verstehen, wie das funktionieren sollte. Den Link zu der Doku vom MDR packe ich dir gerne in die Shownotes, falls du dir das auch angucken möchtest. Der Tunnel ist Teil des transeuropäischen Verkehrssystems und beseitigt damit einen Engpass im Nord-Süd-Korridor, der sich von Nordskandinavien bis Südeuropa erstreckt. Pielen nennt sich der Aussichtspunkt, den ich von der Fähre aus gesehen habe. Er ist beinahe 24 Meter hoch und fast die gesamte Baustelle lässt sich überblicken, auf der bereits schon um kurz nach sieben die Baufahrzeuge wie Ameisen wuseln. Die Dimensionen sind mir immer noch nicht gänzlich klar und beinahe 2 Stunden halte ich mich dort auf, schaue mir alles an und genieße den Blick in die Weite. Irgendwann zieht es mich dann aber doch weiter. Ein weiterer Leuchtturm wird meine Anwesenheit stoisch ertragen müssen. Hüllekrook 4. Der viereckige Leuchtturm steht heute in einem Naturschutzgebiet und war von 1905 bis 1971 in Betrieb. Die Turmhöhe entspricht auch gleich der Feuerhöhe von 18 Metern. Wie viele Türme in Dänemark ist der auch kostenfrei begehbar. Doch bevor ich den Turm erreiche, spaziere ich erstmal 2 Stunden teilweise barfuß am Strand entlang. Von Herbst ist hier keine Spur zu sehen. Ich glaube, das war der Moment, in dem ich mein Zeitgefühl auch gänzlich verloren habe und es auch nicht mehr vermisste. Mir war es egal, dass ich nicht weiß, wo ich am Abend einschlafen oder am Morgen aufwachen würde. Ich habe kein klares Ziel und irgendwie nur so eine ganz grobe Richtung. Und diese führt mich dann erstmal weiter nach Maribo. Ein notwendiges Übel, denn ich benötige Handtücher und Badelatschen. Neben dem Fahrradschlüssel das nächste, was ich vergessen habe. Ich werde schnell fündig, verlasse die Stadt wieder, so schnell wie es eben mit neuen Handtüchern und alten Orientierungssinn geht. Auf meiner ersten Reise durch Dänemark war ich ja auch am Grenen. Dort gibt es das Museum der Skagen-Künstler, was ich nicht besucht habe. Als Ausgleich dachte ich mir, besuche ich das Fuglesang Kunstmuseum. Das liegt bei Turreby nach wie vor auf Lolland. Der britische Architekt Tony Fredden war darauf bedacht, das Gebäude möglichst funktional in die Umgebung zu integrieren. Die Räume sind so organisiert, dass nicht nur die Kunst im Fokus steht, sondern auch die Landschaft und Umgebung erlebt werden kann. Ausgestellt werden dänische Malerei, Skulpturen, Kunst auf Papier von ca. 1780 bis heute, darunter auch der ein oder andere Skagenmaler. Meiner Meinung nach ist die Sammlung reich und ehrwürdig. Die Skagenmaler leuchteten leicht vertraut zwischen den fremden Namen, vor allem Holger Dachmann zu erkennen, freute mich sehr. Die Sonderausstellung Under the Skin dagegen blieb für mich leider draußen. Ich nickte ihr wie immer höflich zu, aber sie winkte, wie einige moderne Kunstausstellungen in letzter Zeit, die ich besucht habe, vergeblich zurück. Kunst ist manchmal eben eine sehr enthusiastische Gastgeberin, die sich wirklich sehr, 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 sehr viel Mühe gibt, während man selbst einfach nicht in der Stimmung ist, an einem Fest teilzunehmen, glaube ich. Das für mich Schönste geschah jedoch jenseits der Bilder und der Kunst an den Wänden. Im Licht, das durch große Fenster strömte, lag für mich die Kunst. Dort in der Sonne war es eigentlich so, als hätte ich das Museum betreten, nur um hinauszusehen. Die Augen öffnen, um sie noch einmal zu öffnen. Hineingehen, um hinauszugehen. Um die Natur von Skaten, die Felder und die Ferne zu erkennen. Mit diesem Gefühl in mir fahre ich erstmal weiter. Über die Gulsundborgbuurn von Lolland nach Falster, weiter über Bögo nach Mön. Die kleine Brücke, die mich von Lolland nach Falster bringt, die Gulsundborgbrücke, besteht aus 2 Bogensegmenten und einem 30 Meter breiten Klappsegment zwischen den Bögen. Bis zur Einweihung des Tunnels 1988 war die Brücke wichtiger Bestandteil der Vogelfluglinie, der direkten Bahn- und Straßenverbindung zwischen Kopenhagen und Hamburg. Der Name leitet sich übrigens von der parallel laufenden Vogelroute der Kraniche und anderer arktischer Wasservögel zwischen Mitteleuropa und Skandinavien ab. Auf der Suche nach einem Schlafplatz klapper ich die Ostküste von Möhnen ab. Ich komme an zwei, drei Spots vorbei, verliebe mich und möchte die Zeit anhalten. Einer dieser Spots, an denen ich nicht übernachte, ist ein kleiner Leuchtturm an einer Kreide-Felsensteilküste. Der Leuchtturm ist nicht öffentlich, aber auf meinem Spaziergang entlang des Zauns entdecke ich einen Brombeerspinner. Das ist eine dieser haarigen Raupen, von denen man lieber Abstand hält, wenn man nicht genau weiß, ob sie giftig oder harmlos sind. An einem anderen Spot, an dem ich nicht schlief, beobachtete ich einen Angler auf einem Felsen im Sonnenuntergang. Im dritten Anlauf finde ich einen Platz, an dem ich stehen darf. Es ist ein winziger Parkplatz an einem Steinstrand. Es war kein Ort zum Hinlegen, sondern zum Hineinhorchen. Die Steine klapperten unter jedem Schritt beinahe so, als hätten sie schon alle zu viel gesehen und warten nur darauf, ihre Geschichte auch erzählen zu können. Ein Shelter stand in der Nähe. Ich war auf das Dach geklettert und habe den Sonnenuntergang beobachtet. Und es war nicht das Daunenbett, das mich an diesem Abend zudeckte. Es waren Wellen und Sterne. Wellen, sie kamen und gingen und sind unermüdlich. So ein wenig, als hätte ihnen jemand vergessen zu sagen, dass sie jetzt auch schlafen gehen können. Der Horizont trug an diesem Abend einen farbigen Schal aus, orange und rosa, leicht zerzaust vom Wind. Die Bäume hielten am Rand Wache, knorrig, aufmerksam, als wüssten sie ganz genau, dass die Nacht neben Schlaf auch Geschichten bringt. Und dort zwischen Kieseln und Brandung war der nächste Gedanke für mich ganz, ganz einfach. Es braucht gar nicht mehr. Nur Meer, Steine, Wind und das stille Glück für eine ruhige Nacht an einem einsamen Ufer. Die Wellen kamen und gingen und ich blieb irgendwie im Geiste. Ich war noch zwischen Möwe, Muschel und Müsliriegel unterwegs. Am folgenden Morgen sortierte der Wind meine Haare ganz nach dem Chaosprinzip und die Sonne schien. Der Himmel war weit und das Licht ganz, ganz weich und irgendwie war es doch Zeit weiterzufahren. Die Wellen kamen, die Wellen gingen. Wie Gedanken, die man endlich mal loslassen kann. Und vielleicht war das, was Dänemark mir diesmal schenken wollte, kein Abschluss, sondern Frieden und Versöhnung eben. Erst als ich tatsächlich weg bin, stellte ich tatsächlich fest, dass ich eigentlich gar nicht weg wollte. Mein Weg am sechsten Tag der Reise führte mich zu den Kreidefelsen auf Möhnen, das Highlight, wofür die Insel bekannt ist. Mein Kopf klemmt auch heute noch ein bisschen zwischen Brandung und Kreidefelsen fest, und an diesem Morgen trank ich den leckersten Cappuccino der ganzen Reise überhaupt. Die Landschaft an den Kreidefelsen von Möhnen ist imposant. Es ist grandios. Weiße Felsen heben sich bis zu 128 Metern aus dem Meer in Richtung Himmel. Das Licht, die Stimmung, die wechseln unglaublich schnell. Und selbst während meines Besuches, der im Angesicht des Alters des Felsen nicht mal ein Wimpernschlag ist, wechselt die Stimmung schnell. Die Felsen haben sich viele Male verändert. Regelmäßig, wenn Feuchtigkeit und Frost in der Kreide arbeiten, lösen sich große und kleine Teile heraus und stürzen ins Meer. Ich frage mich, ob es beim Kreidefelsen wie bei Eisbergen Kalben heißt, wenn die Blöcke nach unten fallen. In den vergangenen 60 Jahren gab es mehrere große Abbrüche, der größte 2007. Die Kräfte der Natur sind hier rau und ursprünglich und mein Herz liebt es sehr. Rückblickend habe ich das Gefühl, mit meinen Worten, dem Gefühl und der Landschaft nicht gerecht zu werden. Und dass es weder genug Worte und Raum gibt, damit ich das ausdrücken kann, was ich aber eigentlich sagen möchte. Alles, was ich weiß, als ich dieses Skript schreibe und jetzt auch aufnehme, ist, dass ich zurück möchte. Zurück zur Kreide, zu den Steinstränden, zum Shelter und in den Moment des Sonnenuntergangs und des Winds. Was mir bleibt, ist die Sonne, die nie richtig untergeht, eingefangen von vielen Bildern auf meinem Handy und in meinem Kopf. Doch bevor ich das realisiere, ist die Route auf einen Aussichtsturm gerichtet. Der Waldturm, 45 Meter hoch. Insgesamt 135 Meter über Normal Null. Skoftanet ist ein Teil einer Anlage, die sich Camp Adventure nennt. Er liegt auf der Insel Sjaland und ist sogar der höchste Aussichtsturm Skandinaviens. Klar, dass ich irgendwie dahin muss, oder? Man lässt seinen Blick über die Baumkronen der südseeländischen Baumkronen gleiten. Wenn man sich viel Mühe gibt, kann man ganz weit am Horizont die Störrebeltbrücke erahnen. Der Weg beginnt natürlich an einem Ticketautomaten, führt über Holzwege, vorbei an einer Mühle und an Kletterparcours. Nach 12 Runden, die nach oben führen, Am Boden in der Mitte des Turms wachsen drei Buchen und der Turm selbst ist wie eine Sanduhr geformt. Wenn man mutig ist, kann man die drei Bäume in der Mitte quasi berühren. Ich war es nicht und klammerte mich lieber am Handloch fest und stellte mir mal wieder die Frage, warum ich auf so eine dumme Idee kam und unbedingt da hoch wollte. Das flaue Gefühl im Magen ist unverkennbar. Ich weiß nicht mehr, wo ich die nächste Nacht verbringe und bin in Gedanken eigentlich wieder auf Möwen am Shelter. Ich reise nach wie vor ohne Ziel, aber nicht ohne Richtung. Die Sonne und dem Wind hinterher irgendwie. Zunächst führt mich mein Weg zum Lotshaus in Garbet. Ich habe die Hoffnung, den einen oder anderen Frachter bei der Einfahrt in den Hafen beobachten zu können. Naja, ich habe umsonst gehofft, aber stattdessen beobachte ich Angler, einen Bauern, der seine Kühe füttert und eine Bohrrodde für. Als ich damit fertig bin, überprüfe ich meinen inneren Kompass und gleiche ab. Was macht Sinn, was nicht? Eigentlich wollte ich noch zum Blaavandsfjord, dem westlichsten Punkt Dänemark. Von Sjælland, wo ich mich zu diesem Zeitpunkt befand, veranschlagte das Navi ungefähr 2 Stunden. Irgendwie faszinierend, vom einen Ende des Landes ans andere nur 2 Stunden. Allerdings sagte Google auch, dass der Turm geschlossen hätte. Röme wäre ähnlich weit entfernt gewesen, auch wenn ich das gerne nochmal gesehen hätte. Trotzdem entschied ich mich dagegen. Irgendwie wollte ich diesen Haken dann doch nicht mehr schlagen. Also fuhr ich über 7 Brücken zurück, entdeckte hinter der Störebettrücke Schweinswale und genoss den letzten dänischen Sonnenuntergang, bevor ich gegen 22 Uhr plus minus eine Stunde, wahrscheinlich eher plus eine Stunde, wieder in Gollendorf am Keiterspot stand. Mir wird bewusst, dass ich viele Orte, die ich gesehen habe, dass ich die mutmaßlich nie wieder sehen werde. Nicht nur mit meiner Kamera, auch im Herzen habe ich sie aber trotzdem für mich konserviert. In mir steckt so ein merkwürdiges Gefühl, eine Mischung aus Melancholie und Freude. Ich bin wehmütig, weil die Reise fast zu Ende ist. Ich weiß, dass in diesem Fall vor der Reise nach der Reise ist. Trotzdem weiß ich auch, dass die nächste Reise eher ein Urlaub sein wird und mir gehen sehr, sehr viele Gedanken durch den Kopf. Nach diesen Tagen wieder in den Alltag zu kommen, wird mir schwerfallen, sagt mein Bauchgefühl. Spoiler, es hatte recht. Ich schiebe diesen Gedanken für meinen letzten Tag auf Fehmarn noch einmal beiseite. Ich beobachte noch einmal Kitesurfer, verfluche mich selbst, dass ich es immer noch nicht kann, radle nach Burg, kaufe Fischbrötchen, beobachte Schafe und treffe einen Kite-Lehrer. Ich lasse mir seine Karte geben, starre auf den Kalender für 2026 und baue Luftschlösser. Der Tag schwimmt dahin und ich fühle mich wie Seetang, der hin und her geschoben wird. Es stört mich auch nicht wirklich, aber ich strömere noch etwas über die Insel, suche nach einem Stellplatz, an dem ich den gemeldeten Sturm für den nächsten Tag beobachten könnte. Ich ziehe den Leuchtturm Stabehook in Betracht. Allerdings funktioniert der Parkscheinautomat wieder und Übernachten ist sowieso untersagt. Ich finde noch einen anderen Spot, an dem ich auch nicht übernachten darf und beobachte stattdessen einen Rudel Wingfoiler. Ich fahre zurück nach Burg. Dort sollte es ein Surfmuseum geben. Allerdings gibt es das nicht mehr oder gab es nie. Ich weiß es nicht genau. Ich habe es auf jeden Fall nicht gefunden und konnte es mir leider nicht angucken. Damit ich mein Longboard, was ich auch mit im Gepäck habe, nicht umsonst dabei hatte, fuhr ich vom Parkplatz entlang der Strandpromenade zum Aussichtsturm Outkicker. Ich nerve mit dem Klackern meiner Rollen auf dem Pflasterstein vermutlich alle Leute, genieße das Abendgold und den Rückenwind dafür umso mehr. Der Name des Turms ist plattdeutsch und ich glaube, du hast schon raus, was er bedeutet. Seit 2022 ist der 16,5 Meter hohe Turm für die Öffentlichkeit zugänglich. 72 Stufen oder ein Fahrstuhl führen zur Aussicht. Man überblickt den Yachthafen von Burgtiefe, den Burger Binnensee, entdeckt die Fehmarnsundbrücke und das U-Boot-Museum auf der anderen Seite. Apropos andere Seite. Ich entscheide mich dann doch am Abend schon von Fehmarn zu fahren. Die Wetterprognose korrigiert die Windstärken stündlich nach oben. Ich habe Bedenken, dass die Brücke für große Fahrzeuge doch gesperrt werden könnte und ich nicht mehr rüberkomme. Also finde ich irgendwo im Nirgendwo einen Stellplatz. Auf der Heimreise fahre ich Umwege von Umwegen, stehe im Stau und versuche den Niesel zu ignorieren und komme irgendwann an, ohne wirklich anzukommen. Mein Kopf ist nach wie vor da, wo mein Körper nicht ist. Aber so ist es wohl. Rhythmus, der nicht fragt, ob man tanzen möchte. Er tanzt einfach. Wenn man Glück hat, stimmt der Rhythmus einfach irgendwann. Der Wind in meinem Kopf hat sich ein bisschen gelegt, das Meer spricht leiser, aber nicht weniger eindringlich. Ich mag die Berge nach wie vor, aber das Meer und ich, das ist eine lange Zeitbeziehung mit viel Tiefgang. Meine Gedanken an die Reise hüllen mich ein wie ein Schlafsack. Manchmal glaube ich, es braucht keine großen Ziele, keine Umrundungen und großen Pläne. Braucht nur einen kleinen Parkplatz am Meer, eine Handvoll Steine, ein bisschen Sternlicht und das Einverständnis, dass man nicht wissen muss, wo man morgen landet. Als letzte Fußnote steht in meinem Tagebuch: Wer meint, dass man in solchen Momenten große Erkenntnis gewinnt, der irrt. In Wahrheit gewinnt man hauptsächlich Sand in jeder denkbaren Tasche. Und das ist rückblickend betrachtet eigentlich gar nicht so schlecht. Der Sand erinnert mich später daran, dass man irgendwo war, wo Zeit plötzlich keine Rolle mehr gespielt hat. Was mir von der Reise bleibt, eine Postkarte, die ich mir selber geschrieben habe. Und das Wissen, dass dänisches Softeis wirklich sehr, sehr, sehr lecker ist. Ich hatte insgesamt drei, auch wenn mir beim Verzehr der Mund fast eingefroren ist. Das war es mir wert. Und mir ist der Wind geblieben. Und ein bisschen Trotz. Und das Wissen, dass beides irgendwie doch ein bisschen zusammengehört. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, habe sie aufgeschrieben und glaube, darin steckt noch ein Thema für eine weitere Folge. Die hat sogar schon ein Datum bekommen. In der kommenden Folge nehme ich dich aber erst nochmal mit auf eine Reise oder eher in den Urlaub. Es geht in den Harz und hoch hinaus. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass es mich gern wissen. Lass ein Herz, ein Stern oder ein Glöckchen da, wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest. Auf Instagram gibt es ein Highlight zur Dänemark-Reise. Außerdem habe ich selbstverständlich auch schon ein paar Bilder geteilt. Auf Im Kopf Weltenbummlerin kannst du sie dir ansehen. Falls du mir ein Feedback schreiben möchtest, dann mach es gerne da. In diesem Sinne hören wir uns spätestens in 14 Tagen wieder. Bis dahin!